meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Lasst mich euch ein Zeugnis sagen über ein Thema oder ein Gotteswort, ein biblischer Ausdruck, der auf den ersten Augenblick uns seltsam anmutet. Ich möchte heute früh etwas bedeuten von göttlichen Unmöglichkeiten. Da wird man fragen, gibt es denn das? Gibt es denn Dinge, die unmöglich sind bei Gott? Das ist die große Frage. Ich habe dieses Wort Humär, das heißt, auf gar keinen Fall, unmöglich, durch das Neue Testament verfolgt und habe gefunden, dass es 84 Mal, 84, 7 mal 12, 2, 6 Füllezahlen aus der Zahlenreihe von 1 bis 17 vorkommt. Da habe ich gestaunt, wie viele Unmöglichkeiten Gottes und zur Heilsfreude, zur Heilskraft, zur Heilserwartung dienen, wie die Schriften der Unmöglichkeit Gottes uns innerlich befestigen und trösten, in manchen Stücken stärker als das, was Gott alles möglich ist. Wenn man einem Menschen sagt, Gott ist der große Planer und ist der Schöpfer und ist der Erlöser und ist der Heiler und der Heiliger, und der Vollender aller Wesen und Welten, der ist der, der in seinem Sohn Leid würde, der wiederkommt und so weiter, so spricht das viele nicht mehr an. Wenn wir aber jetzt von der Gegenseite hören, was Gott unmöglich ist und was dem Herrn unmöglich ist, dann leuchtet uns das auf und wir haben einen viel stärkeren Trost aus diesem scheinbar negativen Zeugnis als aus den Dingen, die in deinen Augen der Welt abgedroschen und lächerlich und unmöglich sind. Das war mir psychologisch gesehen ein tiefes, beglückendes Erlebnis. Und biblisch betrachtet ist das etwas, was wir brauchen zu unserem Heil, zu unserem Frieden, zu der Unwandelbarkeit unseres Glaubens. Und davon möchte ich jetzt ein Zeugnis geben. Was ist bei Gott unmöglich? Und wenn wir das erkennen, da wird eine tiefe Freude in uns lebendig werden über diese göttliche Unmöglichkeit, diese göttlichen Unmöglichkeiten. Wir werden gleich verstehen, wenn wir nun hineingehen in den Zusammenhang dieser kostbaren Zeugnisse. Ich nenne euch 10 göttliche Unmöglichkeiten. Erstens, es ist unmöglich, dass der Logos und der Nomos, und ich darf euch sagen, dass das Gesetz und die Aussagen Gottes, dass sie gebrochen werden. Unmöglich. Und wenn die ganze Welt sich darüber lustig macht und wenn alle dagegen ankämpfen, es ist unmöglich, dass Gottes Wort nicht Wort für Wort verbal, ja sogar literal, verbal heißt Wort für Wort und literal heißt Buchstabe für Buchstabe, sich erfüllt. Zumal der Herr Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber der gleiche Buchstabe, der Jahwe, der Jod, das ist ein kleiner Buchstabe, der wird nicht umfallen, wird nicht hinfallen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber von Gottes Wort wird kein Buchstabe vergehen. Es war mir heute Morgen eine gewisse Erschütterung, muss ich sagen. Als ich in dem badischen Sonntagsblatt las, dass Professor Dr. Stähli, ein Schweizer, ihr werdet ihn kennen, Professor Stähli, was der Meinung ist, die Himmelfahrt kann man nicht so nehmen, als sei Jesus in andere Räume nach oben hingefahren. Das muss man ja geistig nehmen, dass wir innerlich beherrscht durch Gott bitten und gestärkt werden. Ich war tief bewegt, denn ich hatte so eine tiefe, heilige Ehrfurcht, Bewunderung und Hochachtung vor Stähli, Professor Dr. Stähli. Lebt er übrigens noch? Lebt noch. Muss aber ein alter Herr sein. So. Also, die verbale Auffassung, die infantile Auffassung, in der man sich ja lächerlich macht, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist, dass er in einer Präexistenz bei Gott war, dass er rein ist und nicht sündigte, und dass er starb und lebendig wurde und hinauffuhr in den Himmel. Hinauf, hinauf, empor. Man macht sich damit lächerlich. Das könnte man heute nicht mehr glauben. Das waren solche Leute, solche Professoren und Pfarrer und Prediger, die seither festgehalten haben an dem klaren Himmelwort. Und deshalb ist das wirklich keine Anklage sein. Es ist nicht eben im Zug der Zeit, das gerüttelt wird von den Säulen göttlicher Wahrheit. Ist es mir als erstes wichtig, die Unzerbrüchlichkeit des Gesetzes und des Wortes Gottes zu dokumentieren und zu bezeugen. Ich will aber nur zwei oder drei Schlüsselstellen geben. Matthäus 5, 18 aus der Bergpredigt, das erste Wort, wo wir lesen. Matthäus 5, das 18. Da ist es. Ich, der Himmel und die Erde vergehen, sie werden also vergehen. Diese Erde und dieser Himmel, sie werden vergehen. Soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und dann ist das Gesetz erfüllt. Und dann wird das Gesetz abgelöst durch das höhere Gesetz des Geistes und der Liebe. Das Gesetz des Buchstaben und des Wortes. Aber bis dahin wird nicht ein Jota vergehen. Und so haben wir gewaltige Zeugnisse, die Sie das andere doch auch noch vorlesen, weil es in die nahe Endzeit weist, wo der Herr Jesus sein Volk Israel wieder ergreift, was ja auch viele nicht glauben. Viele bedeutende Männer sagen, Israel hat ausgewirtschaftet, kommt nicht mehr an die Reihe. Vielleicht zuletzt, wenn alle Völker errettet sind, dürfen sie sich noch hinten anschließen. Aber Israel hat keine Zukunft mehr. Seine Verheißungen haben wir übernommen. Das klingt ja sehr stark. Ist aber nicht wahr. Stimmt nicht. Israel hat und erhält seine Verheißungen. Lesen wir aber aus dem 24. Kapitel, Matthäus 24, Vers 35. Da heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen auf gar keinen Fall vergehen. Und mehr. Ich habe alle die Stellen aus dem Griechischen herausgesucht, die eine verstärkte Erneuerung sind. Auf gar keinen Fall sollen meine Worte vergehen. Alles andere zerbricht. Jedes Familienglück, jedes Eheglück, jede Staatsform, die Erde und alles, was da raus und da drinnen ist, alles zerbricht, alles verbrennt, alles erleidet einen Bankrott. Aber Gottes Wort kann nicht vergehen. Und das bezeugen wir in einer Zeit, wo Gottes Wort lächerlich gemacht wird, angefochten wird, überall. Aber ich will diesen ersten Punkt verlassen, obgleich ich gerne noch aus dem Hebräerbrief und der Titusbrief ein paar wunderschöne Zeugnisse für das Wort Gottes, für die Unmöglichkeit, dass es gebrochen werden kann. Und deshalb, ich kenne Leute, wenn sie in Anfechtungen sind, da schlagen sie ihre Bibel auf, die ihnen ein Trost ist, eine Hilfe ist. Zum Beispiel, wenn Leute in die Schwermut zu fallen drohen, dann lesen sie, auf das meine Freude in euch sei. Oder völlig in euch sei, heißt es sogar. Und dann legen sie ihre Bibel auf den Stuhl, knien nieder, legen sie Hand auf diese Verheißung und sagen, Vater, du kannst alles nur nicht lügen. Es ist unmöglich, dass du dein Wort brichst. Bitte gib mir in meiner Angst, in meiner Schwermut, in meinem Abziehen, meine göttliche Freude, deine göttliche Kraft. Bitte gib mir, ich stehe sonst zugrunde. Und wenn man das tut, erfährt man Erhörung. Und wenn man einsam nicht zum Ziel kommt, muss man sich einen oder eine oder einige holen, die beten können. Und das sich vereinen. Und dann macht es Gott sein Wort, weil ein zwei oder drei Sitten und was sie wollen, das soll ihnen werden. Oder das wird ihnen werden. Meine Freunde, das ist nur eins. Darüber wäre viel zu sagen, der ganze Kampf gegen die Inspiration der Bibel und alles das, was sich jetzt überall breit macht, in einem unvorstellbaren Ausmaß. Wie frech öffentlich gelästert wird über das Wort Gottes. Bei uns in Deutschland sicher mehr als in der Schweiz. Das braucht man gar nicht. Aber ich gehe weiter und sage zweitens. Und jetzt kommt ein Wort, das schon Hunderttausenden, man darf ohne Übertreibung sagen, Millionen von Menschen zum Heil geworden sind. Millionen. Ich habe selbst an Hunderten oder Tausenden von Menschen dieses Wort erprobt und weiß, dass die Evangelisten alten Klagers noch wirkliche Seelengewinner waren, in einem brennenden Herzen die Leute zu Jesus gelockt und geladen haben, dass sie dieses Wort gebrauchen. Ich nenne nur zwei Männer, Jakob Peter, der Gründer der Selbstevangelisation, und Pastor Ernst Modersohn. Zwei Männer der letzten Zeit, der letzten 50 Jahre oder 100 Jahre oder ja, 50 Jahre. Wir haben durch dieses Wort Zehntausende gefunden worden. Wir sind hier sage euch das Wort deshalb, meine Brüder und Schwestern, damit ihr dieses Wort euch einprägt, nicht nur für euch persönlich. Für euch persönlich habt ihr fast alle erfahren. Sondern dass das Wort euch zu einer Hilfe wird. Zu einer Methode, wie man Menschen zu Christus locken und leiten kann. Ist die Abschiede da selbst viele hundert oder tausend Mal erfahren. Es ist das bekannte Wort Johannes 6, Vers 37. Gewöhnlich nimmt man nur die zweite Hälfte des Wortes. Und die erste Hälfte, die lässt man liegen. Da habe ich Jahrzehnte lang gemacht. Ich zuletzt merkte, dass das Wort aufblüht in einer gewaltigen und wunderbaren Kraft und Schönheit und Vollumfang, wenn man es nicht auseinanderschneidet. Denn was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch, das sind auch für die Bibelworte. Sind auch für die Bibelworte, nicht nur für die Ehre. Ja, ich lese also Johannes 6, Vers 37, um euch hier eine wunderbare Waffe gegen den Feind und gegen den Zweifel in die Hand und ans Herz zu legen. Ich lese das ganze Wort. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Bitte. Alles, was mir mein Vater gibt, wird zu mir kommen. Und jetzt sind zwei Fragen. Erste Frage. Was hat der Vater dem Sohn gegeben? Zweite Frage. Gibt es etwas in der Welt, was der Vater dem Sohn nicht gegeben hat? Ihr Schriftgelehrten, Basler und Umgebung, es gibt nichts, was der Vater dem Sohn nicht gegeben hat. Der Vater hat dem Sohn alles gegeben, weil er ihn liebt. Und nun sagt der Herr, der ewige Mund der Wahrheit, meine Brüder, der nicht lügen kann, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Glaubt ihr das?
Ja.
Der einer glaubt. Und da glaubt auch einer.
Ja.
Meine lieben Freunde, alles, was der Vater mir gibt, in dem Wort gibt, beträgt, dass der Sohn die wachsende Maße, die mir bekommt, die er nicht von Anfang an alle hat. Zum Beispiel hat der Sohn, als er auf Erden war, nicht gewusst, wann das Ende der Zeitalter ist. Und wann er wiederkommen wird, und wann Israel uns errettet, wann die Gemeinde entsteht, hat er nicht gewusst. Er hat das auch, die Engel nicht, auch der Sohn nicht. Damals hat er es nicht gewusst. Aber in der Augenblick, wo er eingegangen ist, die gleiche Zeit Gottes zu seiner rechten Platz nahm, da hat ihn der Vater weiter fortschreitende Erkenntnisse gegeben. Zum Beispiel alle die wunderbaren Dinge der Paulinischen, der Einwiesen hat er dann der Gemeinde gegeben. Und dem Sohn hat er die Zeitkunde gesagt. Das geht aus manchen Stellen hervor. Deshalb heißt es nicht, was der Vater dem Sohn gegeben hat, sondern was der Vater dem Sohn gibt. Das ist ein kontinuierlicher Präsensor, was er ihm gibt. Der Vater gibt dem Sohn immer mehr, immer größer. Aber alles, was er ihm gibt, und das ist wirklich alles, das wird zu ihm kommen. Deshalb brauchen wir keine Furcht zu haben. Der oder jener oder dieses Wesen oder jenes Geschöpf wird einmal nicht zu Gott kommen. Alles, was mein Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und davon lassen wir uns nicht glauben. Jetzt kommt der zweite Teil. Und wer zu mir kommt, und jetzt wird dieser Wille des Vaters gewissermaßen hineingelegt in den Willen des einzigen Geschöpfes. Und wer zu mir kommt, also muss das betreffende Wesen, ob das ein Mensch oder ein Engel oder was es auch sei, das muss dir den Willen, die sich entschließt haben, und wir ihn einmal fassen. Und wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Dritter Wort. Wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Wenn ein Mensch vom Geiste Gottes überführt ist, dass er also nur in der Sünde ist, dass nichts Gutes in ihm ist, dass er nur böse ist, dass er unfähig ist zu allem Guten und fähig zu allem Bösen, wenn er das erkannt hat, wenn das Leid ihn überrollen will und in die Wehrmut und Verzweiflung geführt. Da darf er glauben, dass es kommt und erfahre Hilfe, Heil, Herrlichkeit, Freude, Sieg und Seele. Da darf er glauben, das ist geboren. Wir kommen nachher noch dran. Das ist wunderbare Dinge. Und nun heißt es, wer zu mir kommt. Auch nicht. Heute sind die Menschen eingeladen. Erst in den Gerichten sind sie vorgeladen. Einer Vorladung muss man folgen. Einer polizeilichen oder gerichtlichen Vorladung. Einer Einladung braucht man nicht zu folgen. Wenn ich einer einlädt, so ein Kiefer, der werde ich nicht hinsehen. Ja. Und vorladen, Aber wenn ich vorgeladen werde von meiner Behörde, so steht es. Und so erfolgt nun an die Menschheit eine Einladung der Gnade. Wähler kommen die Vorladungen den Gerichten. Und müssen wir den Leuten sagen. Sie müssen sagen, Mensch, du bist einmal zu Jesus kommen. Aber wenn du jetzt ein Kind kommst, als verlorener Sünder, dann bekommst du Vergebung deiner Sünde. Dann wirst du nicht auf gar keinen Fall hinausgehen. Aber wenn du deine Sünde nicht mehr reden willst, wenn du in deinem Kind, ja, das ist eine Haftung und deine Trotz bleiben willst, dann wirst du einmal nicht zurückkommen. Du kannst Gott nicht entgehen. Er hat längere Beine als du. Und wenn du da voll bist, dann kannst du richtig laufen, bis ans Grab, und dann ist aus. Mein Glaube, meine Freunde, wehe zu mir kommt, denn werde ich nicht hinausgehen. Und wenn dann so ein armer Mensch, der sich als Sünder erkannt hat, betet, das muss man nicht vorsehen, die meisten Menschen nicht vorsehen. Umgekehrt, dann muss man vorsehen, und zwar kann ich so lange gebeten, sondern ganz bestimmt. Der Jesus Christus Gottes Sohn, soweit bete ich immer sehr, der Jesus Christus Gottes Sohn, nenne ihn Namen, der den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir meine Sünden, ich gebe dir mein Leben, meine Vergangenheit, mein Herz, mein alles, alles, Herr. Ich richte mich zugrunde, wenn ich mein Leben in meiner Hand behalte. So wie ich hier bin, ich der Retter, ich bin der Heiler, du hast mich lieb. Und so gebe ich die Menschen hinein, die den heißen Laden an das Herz legen. Und die beten danach. Ich habe erlebt, dass ich so hören und so hören und oh Herr, die mir eine Stunde nachgebetet haben. Ein einziges Mal hat einer gesagt, während ich bete. So, jetzt sagen Sie mich mal sehen. Das war ein landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter von 23 Jahren. Das einmal erlebt, das habe ich seit 20 Jahren mal erlebt. Dann kam der zu mir und hat endlich eine Glocke an die Tür herein. Ich dachte, ich war schon viermal an ihrer Tür. Ich habe nie den Mut gehabt, zu klopfen und zu ihnen zu kommen, weil ich weiß, um was es geht. Weil ich weiß, ich wusste das falsch gewesen und ich wusste alle meine Sünden. Aber jetzt habe ich den Mut. So kam der Mann. Landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter, kein Professor, kein Doktor, der Herr. Und dann habe ich ihn gesprochen, habe ich den Weg gezeigt, und er war so aufgeschlossen, so zubereitet mit den Heiligen Geist, dass wir dann nach 20 Minuten niederblieben und sagten, so mein lieber junger Freund, wollen Sie zu mir kommen? Ja, sagt er, dafür bin ich ja gekommen. Und wollen Sie ihm alles geben, wirklich alles, all Ihren Trotz, Ihre Vorzeit und Ihre geheimen Sünden. Ja, ich habe Ihnen ja alles gesagt, ich habe gar nichts verborgen. Gut, ja, dann wollen wir beten, beten Sie mir nach. Dann habe ich angefangen, Herr Jesus, Gottes Sohn, ich komme jetzt zu dir. Ich rede dir, mein Herr, hab so, dass du die Absage an die Teufel, Welt und Fleisch und Sünde und eignet ich. Und die Hilfe aber an Jesus, den Sohn Gottes, das habe ich gebeten. Auf einmal sagte er, so, jetzt sind Sie mal still, jetzt lassen Sie mich mal sehen. Und dann hat er weiter gebeten. Aber nicht mit einer Kraft, so habe ich denn einen verrückten Leben hier. Das war ein Schützen, der ich bei einer kleinen Börse, bei uns, im grünen Haus, ich war dafür 20 Jahre gewesen, 15 Jahre. Meine Freunde, wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinausholen. Und wenn der Leute nachgebetet haben und ich Amen sagte und ihre Hand auf meine Hände auf ihr Haupt legte und sie den Herrn noch einmal übergab und sie segnete, und ich frug, na, hat ich Jesus jetzt hinausgestoßen oder angenommen? Da kam es immer wieder vor, dass die Leute sagten, gleich. So, lesen Sie mal, was da steht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht, wenn ich das Gesetz bekomme, nicht, das heißt auf gar keinen Fall. Dann lassen Sie Leute das einmal, oder zweimal, oder dreimal. Ich habe manche es von achtmal vorlesen. Das ist es nochmal, wenn ich nicht hinausgehe. Hat ihn nicht hinausgehe? Nein. Ja, woher wissen Sie denn das? Woher wissen Sie denn das, dass Sie nicht ausgestoßen haben? Er hat ja gesagt, und ich sehe ja in der Bibel. Wenn Sie das sagen, dann sind Sie hier. Wenn Sie nicht mehr auf Ihre Gefühle abstellen, sondern auf das Wort Gottes abstellen, dann sind Sie hier. So wird man menschlich gewesen. So habe ich schon vor 2000 Jahren die Evangelisten gemacht. Und auch die großen Seelengewinner, als Körper, wie sie alle lieben, die haben in diesem Wort viele Menschen gewesen. Bitte, geh hin und tue das gleich. Wenn Sie in einem Jahr einen Menschen gewesen sind, ich darf noch 20 Jahre leben, bis der Herr kommt, dann darfst du 20 Menschen doch zu Jesus führen. Ja. Oder 100 Menschen. Vielleicht auch 100 Menschen, die sind ja 3 oder 4 zu Jesus führen. Meine Freunde, das ist mir ernst berechnet. Eine wunderbare Rechnung. Deren Wirklichkeit man erleben, erproben und erfahren kann. Das ist das zweite Wort, wer zu mir kommt, dann werde ich auf keinen Fall hinausholen. Es ist eine Unmöglichkeit, dass ein Mensch als verlorener Sünder zu Jesus Freude war ja, wenn ich sie aber die lästigste Frau wäre in der ganzen Stadt, ein zerbrochenes Frauenzimmer, dürfte sie dann auch zu Jesus kommen? Und wenn du ein Mörder wärst, dürfte sie dann auch zu Jesus kommen? Dann sage ich ihnen, und wenn sie noch 10, wenn sie noch 100, wenn sie noch 1000-mal so schlecht wären, wie sie sind, dann dürfte sie doch zu Jesus kommen. Denn es ist unmöglich, dass Jesus einen Herr als Sünder zu ihm kommt und sich auf sein Kreuzenswerk von Golgatha auf das Blut beruft, dass der hinausgeführt wird. Unmöglich. Eine göttliche Unmöglichkeit. Und das ist unser Leben. Das ist unsere Kraft und unsere volle Gewissheit und unsere Freude. Richtig. Es geht weiter. Römer 4, Vers 8. Jetzt geht es tiefer. Jetzt habe ich da eben erst hier die unterste Stufe genannt, die wir alle erlebt haben, aber die wir vielleicht noch nicht anderen Menschen vermittelt haben. Dass sie auf die Stufe des Gesellschafts gestellt haben, du hast das Werk vollbracht und so weiter. Dann darfst du auch andere auf diese Stufe führen. Dann streng dein Herz, dass auch andere das bekommen. Man heißt Freude und heißt Gewissheit und heißt Sicherheit, dass in deinem Herzen lebt. Also nun das Rede. Ich lade auf Römer 4, Vers 8. Jetzt geht es tiefer. Jetzt geht es weiter und höher. Und da heißt es, Römer 4, 8. Glückselig der Mann, den der Herr Sünde auf gar keinen Fall zurechnet. Auf gar keinen Fall. Es ist eine Unmöglichkeit, dass ein Mensch sich beruft auf das Kreuz von Golgatha. Die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod und sein Sitzen zu rechnen als unser Fürstrecht, als unser Rechtsanwalt. Es ist unmöglich, dass einem solchen Menschen, und wenn er die größten und schrecklichen Sünden begangen hat, dass Gott ihm noch zurechnet. Unmöglich. Wenn er in Wahrheit das Heil erfasst hat. Ob das nur mit einer Beichte vor Gott oder auch einer Beichte vor einem Menschen sich vollzogen hat, nicht das Entfallen. Ohne Dinge dies kann man allein kaum in Ordnung bringen. Kaum. Das ist erstens Zauberei selten und zweitens schwere Sexualien. Und man erlebt auch Mörder. Eine ganze Reihe von Mörder, von denen meiner Welt wurde erlebt, dass Menschen nicht Mörder waren. Auch das, das muss einmal vor Menschen gesagt werden. Da muss man vor Menschen einmal sich erleben. Und dafür vor Nachfahren. Aber darauf kommt nicht an, ob allein, ob einsam oder gemeinsam, ob mit Beichte oder ohne Beichte, entscheidend ist, dass man sich beruft auf das vollbrachte Erlösungswerk und sagt, Herr, was ich verdient habe, was du getragen, die Strafe, die ich hätte erleiden müssen, hast du an dir vollziehen lassen, das ist wirklich gültig. Und das hat Gott angenommen, diese Stellvertretung am Kreuz. Sonst hätte er sich nicht lebendig gemacht und auf dem Grabe hinaufgenommen zu seiner rechten und Herrlichkeit. Wer das von Herzen glaubt, dem rechnet Gott die Sünde nicht zu. Gott hat die Sünde der Welt seinem Sohn zugerechnet. Das glaube ich, dass der Sohn bezahlt. Ich will euch eine ganz einfache Begebenheit erzählen, die euch das so letztendlich macht, dass ihr es wieder vergesst. Und das wird nicht nur für euch in eine große Heilsfreude und Heilsgewissheit, in eine große Dankbarung und Anbetung hineinkommt, sondern dass ihr fähig seid, das auch anderen zu vermitteln. Anderen zu vermitteln, dass auch andere das haben. Das können wir in dem Maße, wie unser Leben, das rein ist, zerbrochen ist, sondern in der Heiligen Welt. Schäden von uns, Krönung, Reste aus, die andere Seele zu führen. Das ist eine kleine Geschichte, will ich euch jetzt sagen. Damit ihr das versteht, ein Junge spielt Fußball auf der Straße. Kleine enge Straße in einem kleinen Stück. Kleiner Schritt, der ist der Kerl. Und wieder da mit einem Ball da, wieder Schutz. Dann fliegt der Ball gegen das Glasfenster eines Schuhmachers. Der liegt da an seiner Werkstattfenster, große Fenster und lädt die Seite kaputt. Und der Schuhmacher mit dem Hammer in der Hand kommt raus und wütend, dass da so einer seine Seite kaputt gemacht hat. Und der Junge, der läuft ganz weit nach Hause und sagt, Vater, ich hab was angestellt. Warte, ich habe die Teile von dem Schuhmacher kaputt gemacht. Er hat ja einen Hammer in der Hand gehabt und hat so ein böses Gesicht gemacht. Ich glaube, er hätte mich totgeschlagen, wenn er mich erwischt hätte. Und hat den Vater unter Tränen geklagt. Der Vater sagt, ja, Junge, wie oft habe ich dir gesagt, er wird auf der Wiese Fußball spielen, nicht auf der Straße. Aber, Gott ist immer aufzubringen. Geht ans Telefon, da hat er einen Nachbarn Buden, Bekannten, der war Glasermeister. Und er sagte, hören Sie mal, gehen Sie mal sofort zu dem Schuhmacher so und so und nehmen Sie mal ab und setzen Sie noch heute eine starke neue Scheibe ein. Ja, doch der Bud war heute, mache ich. Und da ist der Glasermeister hin und hat nachgenommen und hat dann nach zwei, drei Stunden war die Scheibe wieder eingezogen. Und zwar eine viel bessere Scheibe als vorher da war. Vorher, die war schon geschnitzt und brüchig und überdreht, aber das war eine neue starke Scheibe. Und jetzt sagte Vater Deutsch, brauchte gar keine Angst mehr zu haben. Dass der Braten mehr als gut gemacht. Ich habe bezahlt, weil du hast nicht so viel Geld. So, du Gurke, weil du nicht Deutsch hast. Aber ich will dir nochmal vergeben, du hast genug Schmerz gehabt und so weit, brauchst keine Angst zu haben. Der Junge, der wagte nicht mehr durch die Straße zu gehen. Der war immer noch der Schuhmachermeister mit seinem Schwester in dem Gesicht mit seinem Hammer in der Hand. Der Vater braucht gar keine Angst haben. Das ruhig durch die Straße gehen. Und endlich hat er es gewarnt. Wie er vorbeiging, und da hat der Schuhmachermeister gerade die neue Elbe-Scheibe durchgeguckt, die Vaterjung. Was hat er gemacht? Er hat den Hammer auf den Kopf gehauen. Er hat ihm freundlich zugelächelt. Denn dadurch, dass der Bub die alte kaputt gemacht hat, hat er jetzt eine neue gute Scheibe gehabt. Versteht ihr, was ich sagen will? Und seitdem hat der Junge gepasst. Der Vater hat es gefallen. Er braucht keine Angst mehr zu haben. So hat Gott der Vater für das Blut seines Sohnes Sünde der Welt gefahren. Brauchst keine Angst mehr zu haben. Brauchst auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Und wenn du stirbst, die Dämonen wohl an dich, dann sagst du, im Namen Jesu, weichet, meine Sünde ist bezahlt, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Jetzt sind wir an die Lage gekommen. Würde ja sein, dass du nicht durch den Tieren ein Leben in den Tod, sondern die manche Gläubige diese Leiden noch erleben müssen auf deinem Körper. Und laut reißt, und der Geier, Frank Geier, der hat auch in seiner Sterne so laut geschrien vor Schmerzen, vor Weh, körperlichen und geistigen Lebensmitteln. Seine Frau sagte, kann ich also nicht so was selten denken heute, dass das einer leid, Jesus hat am Kreuz auch laut aufgedreht. Der Schrie aufgedreht. Also kurz und gut, merkt ihr das? Wer ist der Letzte, der abgerufen wird? Wer? Du? Bist du? Mit einer von euch? Wer ist? Aber wir wissen! Dass wir das Blut Jesu Christi einen triumphalen Eingang haben. Und dass wir den Mächten, die uns anfechten wollen, und wenn der Teufel käme, sagen dürfen, Namen Jesu, wie meine Schuld bezahlt. Und nun kommt das unmöglich. Es ist unmöglich, dass Gott jemand, der an dieses stillvertretende Opfer aus Golgatha glaubt, den die Sünde nochmal zurechnet. Der Schuhmacher Meister wird sicherlich nicht gekommen sein zu dem Vater des Jungen. Sie müssen mir die Scheibe bezahlen. Und der Vater, was? Sie ist ja bezahlt. Hier haben Sie die Rechnung von meinem Nachbarn. Und wir haben jetzt eine neue Scheibe. Das wird er nicht machen. Und so hat er keine Förderung mehr an uns. Wenn wir uns verlassen auf die Vollgültigkeit und der Lösung wird es am Deutsch. Ich denke, die kleine Geschichte da von dem Fußballspiel mit dem Jungen und der Scheibe des bösen Schuhmachers, die kann euch von Nutzen sein zu eurer persönlichen Vollgültigkeit und Freude und zu eurer Ziel, dieses Verhältnis mit Menschen. Kinder sind da oft viel zugänglicher als die sogenannten gebildeten älteren Erwachsenen. Wir haben hier tausend Fälle gerade. Wir glauben an das Blut des Sohnes Gottes als die alleinige Lösung. Und es ist unmöglich, dass Gott eine Sünde zurechnet, wenn wir glauben, dass sein Sohn diese Sünde bereits bezahlt hat, als er die Sünden der ganzen Welt bezahlt. Und solche Leute sind im Gegenteil glückselig. Glückselig der Mensch, den der Herr die Sünde auf gar keinen Fall zurechnet. Es ist eine Unmöglichkeit, dass ein Mensch sich beruft auf das Kreuz von Golgatha, auf die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod, auf sein Amt zur Rechten des Vaters als Hohepriester und auf sein Wiederkommen, um die Feinden heimzunehmen. Nein, es ist unmöglich, dass erstens Gott dem nur Sünde zurechnet, zweitens ist es unmöglich, dass er nicht nach Hause genommen wird. Er wird mitgenommen, er verlässt sich drauf, auf das Wort des Herrn. Ich werde wiederkommen und euch zu mir leben, auf das, wo ich bin, auf ihr feiert. Denn das Laut entwirrt Gott nicht enttäuscht. Kann er nicht. Kann er nicht. Wenn ich meinen Kindern was versprochen hatte, als sie mit klein waren, und kam dann nicht gleich dazu, dann sagten sie, Vater, du hast doch versprochen, du kannst nicht lügen. Unser Vater lügt nicht. Du kannst nicht lügen, Vater. Du hast es versprochen, du musst es auch tun. Da haben sie es immer gefangen. Ich muss ihnen die Geschichte erzählen. Und werden einen Spaziergang machen. Sie sind da alles anders übrig. Und wer ist ja ein Gottbrüchiger und ein Lügner gewesen. Meine Lieben, wenn er nicht werde, sich nicht hinleihen, wenn er nicht ins Reich Gottes kommt, dann ist das Dritte. Das Nicht-Zurechnen der Sünde. Das ist alles. Aus Artig und Herrliche Sache. Ich muss eilen, damit es nicht zu lang wird, und fahre irrsinnig. Jetzt sage ich etwas, das ich auf den ersten Augenblick kaum glaubt habe. Kaum glaubt habe, aber es ist doch so. Aber ich lese euch vor, ihr sollt keine Menschenwörter hören, ihr sollt Gottes Wort hören. Lukas 6, Vers 37 und 38. Lukas 6, 37 und 38. Da heißt es, richtet nicht, richtet nicht. Und ihr werdet auf gar keinen Fall, nicht mehr, auf gar keinen Fall gerichtet werden. Ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht. Und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, lebt frei, vergebt, verzeiht, seid gütig. Fragt anderen nicht nach. Das heißt loslassen. Herzlich, und haften, und dringend, und voll, loslassen. Gelöster Mensch, das sieht einen Menschen an, ob er gelöst ist. Das sieht man an seinem Gang, das sieht man an seiner Bewegung, das strahlt von seiner Stirn und leuchtet aus seinen Augen. Ein Losgelassener kann andere lösen. Und er fängt nicht loszulassen. Der kann jeden Tag 100.000 Predigten haben. Nein, das kann man nicht, aber zwei oder drei Predigten halten. Das ist kein Mensch, der frei. Ein Mensch wird froh, ein Mensch spricht es. Man kann den Kopf fühlen mit allerhand theologischen Wissen, das kann man. Aber loslassen, dass Menschen die Lösung kommen, das ist Freiheit. Heute, in den Frieden, das kann man nur dann, wenn man selbst vorher sich hat demütigen und lösen lassen. Ich spreche aus Erfahrung. Im Augenblick, wo ich mein Leben durchfürchte und auch das Letzte, was Gott nicht wohlgefällig ist, ihm sage, in dem Augenblick kommt eine wunderbare Vollmacht, andere zu lösen in unser Leben. Das heißt also, ich wiederhole zu diesem Vers, lass es los und ihr werdet losgelassen werden. Man kann auch übersetzen, sprechet frei. Sprechet frei, sprechet nicht frei. Freispruch. Wenn einer vor dem Gericht einen Freispruch hat, da besteht keine Anklage mehr, das ist freigesprochen. Sprechet frei und ihr werdet freigesprochen werden. Und jetzt noch den 38. Vers. Gebet. Und es wird euch gegeben werden, ein gutes, getröstetes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß schütteln. Denn mit demselben Maße, mit dem ihr messet, wird euch gemessen werden. Das ist unglaublich. Dann wird es erwähnt, dass man Vergebung seiner Sünden bekommt. Der Weg, um nicht gerichtet zu werden, der würde darin bestehen, dass auch wir nicht richten. Ja, das ist es nicht. Aber das kann ja kein Mensch von sich sein. Das kann kein Mensch vergeben. Das kann ich nicht. Vergeben will ich ihm, aber nicht vergeben. So sind die meisten Menschen eingestellt. Aufgläubige, aufgläubige. Meine Freunde, wenn wir die Vergebung Gottes und Christi erlangt haben, dann können wir da nichts anderes als auch vergeben. Und dass wir vergeben, ist der Beweis dafür, dass wir Vergebung erlangt haben, oder ist der Weg dahin, dass wir Vergebung den Augenblick erlangen, wo wir selbst vergeben. Der viele Streit und Neid und Kampf und der Leute und Vorteil und das Mensch oder die Formen Raumen. Im Augenblick, wo wir vergeben bereit sind, von Herzen werden, im Augenblick, dann wird uns die Vergebungsgewissheit ganz voll. Und dann können wir sie auch so bezeugen und verkündigen in der Seelsorge und in der Wortverkündigung, dass andere zum Glauben kommen, herauskommen. Brauchen wir nicht irgendeine Sekte zu sammeln, auf irgendeinen menschlichen Namen, um die dann da zu treten und so weiter, und da besondere Dinge einzusetzen, das braucht man dann nicht mehr. Da darf man Christus verkündigen, den ganzen Christus. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Rettung aus dem Gericht. Unmöglich, dass ein Mensch, der aus dem Gericht gerettet ist, selber ins Gericht kommt. Unmöglich. Unmöglich. Ich will noch einen Schritt weitergehen. Und Nummer 5 noch etwas sagen, etwas ganz Wunderbares, etwas, was den letzten tiefsten Nerv aller Gläubigen herzlich berührt und anpasst. Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, den 16. Vers. Das Wort können wir auswendig. Wir müssen es aber inwendig und anwendig lernen, weil wir nicht hineinschauen, eine verborgenen Tiefen des ganzen Erden, wo die die ganze Seligkeit eines solchen Gottes und dann wird mir das anwenden, praktischer Leben, bei uns, bei anderen. Ich lese. Galater 5, Vers 16. Wandelt durch den Geist. Man kann auch übersetzen, wandelt den Geist. Das macht. Man kann auch übersetzen, wandelt im Geist. Die beste Übersetzung ist wohl die, wandelt in der Zielrichtung des Heiligen Geistes. Das ist wohl so, wie ich es verstehe, die tiefste Bedeutung. Wir waren doch mit der Geist Gottes, was ist der? Gut, das will ich auch. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe, ein Geist der Liebe. Der Geist Gottes ist ein Geist, der die Sünde hat und ein Geist, der die Sünde liebt und die Sünde sucht. Und wenn wir in der Zielrichtung des Heiligen Geistes wandeln, was passiert denn dann? Dann passiert etwas. Das ist das wunderbar, ich lese es vor. Wandelt in der Zielrichtung des Heiligen Geistes. Oder wandelt im Geiste, mein Sohn. Und das wird in uns. Hat sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen. Nicht nur kumulative Bedeutung, das heißt, dass man sagt, und. Das ist ein Buch da, und das ist eine Uhr, und so weiter. Sondern das Wort und heißt auch, die Folge davon wird sein. Das Wort hat auch folgende Bedeutung. Die Folge, das Ergebnis, wird sein. Und, seitdem ich das sage, das ist Bibel. Ja, ich kann sagen, in vielen Stücken, in vielen Zusammenhängen aufzusagen. Ich will mal so übersetzen. Wandelt in der Zielrichtung des Heiligen Geistes. Die Folge wird sein, dass ihr die Lust des Leibes auf keinen Fall zum vollen Ende bringt. Meine Lieben, hier steht nicht, dann werdet ihr niemals in eurem Herzen die Lust des Leibes spüren. Steht nicht da. Die Lust des Leibes bleibt gegenwärtig, bleibt sprungbereit, solange wir im Fleisch leben. Die Lust des Fleisches bleibt. Aber wir brauchen die Lust des Fleisches nicht zu vollbringen. Wir brauchen nicht das auszuführen, was das Fleisch ist. Brauchen wir nicht mehr. Und wenn wir dem Geiste oder im Geiste oder in der Zielrichtung des Geistes etwas umdrehen, ist das natürlich, wenn das Wort Zielrichtung kommt vor nur Urtext, wenn wir in der Zielrichtung des Geistes wandeln. Dankeschön. Schön, dass. Gestern Abend sagte mir ein guter gläubiger Arzt, einer Versammlung in Freiburg, Bruder Heller, wir brauchen den Heiligen Geist und Sauerstoff. Den Heiligen Geist wird fest und den Sauerstoff für die Jungen. Feines Wort. Ja. Noch einmal, wir in uns wohnt die Lust des Fleisches. Und zwar so lange, wie wir Fleisch an uns haben. Und solange wir auf dieser Erde leben, haben wir Fleisch. Du hast Fleisch, ich habe Fleisch. Und in dem Fleisch, der wohnt der Geist. Der ist nicht vom Heiligen Geist getrennt. Der Heilige Geist, der wohnt uns im Herzen. Und hält das Fleisch im Tode. Weil er in der Zielrichtung des Heiligen Geistes kommt. Aber wenn wir das tun, dann wird die Folge sein, dass der Fleisch nicht reagieren. Nicht opponieren, nicht rebellieren darf und sich nicht schützen kann. Das Fleisch lockt zum Bösen, zieht nach unten. Der Geist lockt zum Guten, zieht nach oben. Und solche, die in der Zielrichtung des Heiligen Geistes wandeln, du und das Oben ist, die auf der Erde, dann werden wir das Böse, die Lust des Fleisches nicht ausführen. Man ist die latent, man ist die gebunden, man ist wie ein Gefangener im Keller. Sondern der Gefangene im Keller ist zugeschlossen, zugeschlossen, da kann er nicht raus, da kann er kein Unsinn ausführen. Aber wenn wir den rauslassen, dann macht er alles kaputt. Und so ist genau der Geist vollbringt. Das heißt nicht, dass wir sind los, wie manche Gruppen von Gläubigen sagen. Das heißt es nicht. Raus ist, wenn ihr den Geist erfüllt seid, dann könnt ihr nie mehr sündigen. Das sind wir nicht, dann können wir sündigen. Aber wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind erlöst von der Möglichkeit der Sünde. Oder von der Notwendigkeit der Sünde. Wir sind erlöst. Wir müssen nicht mehr sündigen. Dann sagen wir, Herr Jesus, gegenwärtiger Herr, wenn du mir jetzt nicht hilfst, bin ich ein verlorener Mann. Mit Lüge, oder Nasche, oder Stähle, oder Zornig, oder Hochmütig, oder Unversöhnlich. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, mit deinen Interessen, bin ich ein verlorener Mensch. Wenn wir so kommen, da ist die Sünde möglich, aber sie ist nicht mehr notwendig.
Und wenn die böse Lust anzieht, Gott sei gelobt, dann muss ich nicht. Ich spreche zur Lust, zum Stolz, zum Geist. Dafür hing ja mein Herr am Kreuz. Das habe ich ja richtig gestorben, dass wir nicht mehr sündig wissen. Wir sind also erlöst von der Notwendigkeit der Sünde, sind aber nicht erlöst von der Möglichkeit und nicht erlöst von der Gegenwart der Sünde. Die Sünde ist immer da, in jeder Plakatfeld, in jedem Laden, für den Raucher und jeden Tabakladen und für die alten Frauen in jedem Modeladen und für andere in jedem Kinoplakat und so weiter. Die Sünde ist immer da. Und die Sünde ist wieder möglich, weil ihr habt ja Fleisch. Aber sie ist nicht mehr notwendig. Wir dürfen ihr, wir brauchen ihr nicht mehr zu folgen. In unserer Schwermut, in unserer Angst, in unserer Bosheit, in unserer Trägheit brauchen wir nicht zu beharren, weil ihm Christus Jesus und weil ihm Heiligen Geist die Kräfte Gottes vorhanden sind. Und nun heißt es, jetzt kommt die Möglichkeit, die wir herausstellen will, da heißt es also, ihr werdet die Lust des Fleisches auf gar keinen Fall verdienen. Es ist unmöglich, dass die Lust des Fleisches über dich zieht, wenn du dich in die Hände Jesu gibst, und in der Zügerung und des Heiligen Geistes deine Welt ist. Und wirklich, dass die Sünde sind. Es gibt eine Sündlosigkeit in Christo Jesu, aber keine Sündlosigkeit in dir und in mir. Aber wir sind ja in Christo Jesu. Und deshalb dürfen wir durch den Glauben Augenblick um Augenblick Teilhaber sein seiner Kräfte, Segnungen und Seligkeit. Das ist das Höchste, was ich sagen will. Es ist unmöglich, dass die Lust des Fleisches über uns triumphiert, dass wir Selbstmörder werden, schwierige Menschen, wenn wir auf Jesus schauen, dass wir, wie soll ich sagen, irgendeiner Naturanlage folgen. Das ist unmöglich, wenn wir auf Jesus schauen. Das natürlich Jesus. Allen vergessen, dass einmal alles zu uns kommt und verlassen wird. Das ist die andere Seite. Wenn wir die verlieren, gehen wir zugrunde. Gehen wir zugrunde. Was geschieht mit meinen Söhnen? Sie sind ungläubig gefallen. Eine Frau sagte mir, mein Mann ist in den gefallen, um eine fünf Söhne, die hatten fünf Söhne, sind alle fünf in den gefallen. Das waren alles prächtige Kerle. Aber keiner war bekehrt. Kommen Sie jetzt hier ewigen Endlos in die Hölle. Glaubt ihr das? Wie und immer? Wie und immer? Weg hat er aller Wege. Wenn er sagt, sie wird zu mir kommen, dann werden sie kommen. Und wenn ein Mensch in seiner Angst, in seiner Leid, in seiner Naturanlage, in seiner Erbelastung, von seinen Vorahnen her, wenn der irgendwas hier hineingerät, was ahnen wir sich nicht richtig ist, durch die Gnade Gottes tausendmal größer als wir frommen Pharisäer ahnen. Tausendmal größer. Halleluja, kann man da rufen. Halleluja. Gott sei Dank, was ist auch Zeit? Was ist auch Zeit? Ich habe meine aufmerksamsten Zuhörer gehabt, die an meinen Lippen hängen, die jedes Wort von den Lippen nahmen, die mit beiden Händen meine Rechte erfassen, meine aufmerksamen Zuhörer, die habe ich nicht gehabt und zählen, vor dem Zählen. Das musste mich grundsätzlich angesprochen mit frommen Leuten. Das waren sie nicht. Das waren Zugfolger, Mörder in Berlin, Tegel, da habe ich diese Zuhörer gehabt. Die brennenden Augen, die verloren, die haben gewusst, was die Arbeit hat. Die haben gewusst, dass sie Mörder sind. Die haben gewusst, dass sie lebenslänglich verurteilt sind zum Zuchthaus. Haben sie gewusst. Haben braune Kleider angehabt und nicht in braun. Im Gefängnis, die sagten, die sind blau. Die haben blaue Kleider angehabt. Oh, ich habe viele gesehen. Meine lieben Freunde, für sie ist mehr Hoffnung als für einen frommen Pharisäer. Sagt ihr das auch? Ja? Für sie ist mehr Hoffnung. Ich habe solchen Leuten gesagt, Kamerad, denke ich an, manche habe ich mit sie angeredet, je nachdem, und manche mit du. Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre und dein Temperament gehabt hätte in deiner Naturanlage und so eine böse Frau gehabt hätte, die immer das letzte Wort haben muss, immer einen frechen Mund hier anhängt, jeden Wort der Liebe und der Dankbarkeit fragt, die immer nur nörgelt. Und ich glaube, ich hätte auch ein Schulbein genommen, hätte auch durchgeschlagen, wenn ich auch nicht angekommen wäre. Ich bin auch nicht besser als du. Wie ist besser als du? Keiner ist besser als der andere. Zwischen Menschen und Völkern sind der Grundsatz. Es ist kein Unterschied. Es ist allzumal Sünder. Keiner besser als die andere. Als der andere. Es war keiner schlechter. Da hat sich wirklich ein Lieder lagert. Der eine hat eine glückliche Naturanlage. Der Optimist ist gefröhlich wie ein Schmetterling das Leben. Der andere hat eine schwere Naturanlage. Aber darüber dürfen wir nicht zu Gericht sitzen. Und keine Folgerung sind meine lieben Freunde. Die Sünde der Frommen ist viel schlimmer bei Gott als die Bosheiten der Sünder. Die Sünde der Frommen. Wenn ein, zum Beispiel, ein Mensch etwas angestellt hat und kam ins Gefängnis. geht dann wieder zurück in seinen Beruf. Ich wollte das bei höheren Berufen nicht verstehen. Ist vielleicht der Hund hier in Berlin, ist der Sitz von der einen Ecke Deutschlands in die andere Ecke und geht versetzt und warm dann, warum weiß. Aber Ingenieur oder irgendwie, höherer Akademiker, da waren Fänge. Und das kommt irgendwie raus. Und einer hört es. Ah, seine Schwester, die dort wohnt, die hat er gedreht, der war Fänge. Und er fällt den anderen, der da. Der da jetzt so freundlich bei uns, so fleißig und so weiter. Der war Fänge. Und der erzählt das weiter. Macht er sich strafbar, der das weiter erzählt. Und die Sünde vor Gott, die der begeht, viel größer als die Sünde der, der sich dem Fänge sagt. Das ist eine Tatsache. Wir müssen göttliche Maßstäbe anlegen. Deshalb haben wir Erfahrungen und Liebe und Verständnis. Die Menschen sind nicht gleich. Sind nicht gleich veranlagt. Und deshalb gibt es Dinge, die nach außen hin gerichtet sind. Wenn einer ein Sadist wird, oder ein Mörder wird, oder wer weiß was, wer es tut. Wenn wir an seiner Stelle gewesen wären, mit seinen Naturanlagen, du und ich, wir hätten auch nichts anderes getan. Und wer das mal angesehen hat, es gibt keine Sünde und kein Verbrechen, zu dem ich nicht fähig wäre, sagt einer der bescheidensten Menschen, die es gab. Das war kein Christ. Das war Goethe. Ja, das ist der Goethe. Jawohl, ein Wort von Goethe. Was hat mir den Mann, den ich sonst nicht sehr liebe, der mir nicht sehr sympathisch ist, der alte Goethe mit seinen 80 Jahren, mit seinen Liebschaften und so weiter. Aber dieses Wort hat sich mir wieder in meinem Herzen leer gerissen. Als junger Kerl ist mir Sünde beschweren. Das nur nebenbei. Also noch einmal. Wollen wir nicht andere verurteilen, wenn wir andere richten, zu richten, guck mal, du hast was der gemacht hat, was der gemacht hat und so weiter. Meine Lieben, tu das nicht. Ihr legt euch den Strick um den eigenen Hals. Mit dem Maßstab, wie du andere richtest, wirst du gerichtet werden. Und keiner ist besser und keiner schlechter als der andere. Und wenn ihr wisst, was ein Mensch leidet, der irgendeine schwere Sünde tut, mein Leben, oder sonst etwas, was der innerlich leidet, was der Gift macht, diesen Tee und Not, wenn ihr das wüsstet, nur ein Bruchteil wüsstet, der sich erfahren mit einem Vollziehen und seinem. Seiner Frau und seinen Kindern und seinen Angehörigen. Das muss das euch sagen. Hier liegt der Grund, weshalb so viele Gläubige eine Vollmacht haben, weil ihnen diese totale Liebe fehlt, weil ihnen die totale Selbsterkenntnis fehlt. Also noch einmal, wie über die Lust des Fleisches kommt es stimmt. Und dem Fleisch fühlen müssen ist eine Unmöglichkeit, wenn wir in der Zielrichtung des Heiligen Geistes leben, zu dem Wort Gottes vertrauen. Denn das Instrument, dessen sich der Heilige Geist bedient, Träume, kann auch mal Traum benutzen, natürlich. Aber im Grunde heißt der Meinung, dass die Träume, diese Erkindungen, diese Wunder und Zeichen und Engelserscheinungen und all das zum Zeug, dass man uns davor setzen will, das Instrument des Heiligen Geistes, das Wort. Und das geht im Reden durch über mich, mein Geist und mein Wort, stehen eurer Mitte. Ich habe euch Schriftstücke genannt. Heute Nachmittag nehme ich euch die anderen Schriftstücke. Die führen höher, die führen weiter, die führen bis zum Ziel der Vollendung. Und unser teurer Bruder Walder wird jetzt noch ein Schlusswort sagen und wieder dann noch abschließen.